Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 13. Januar.
Erfolge gibt's niemals im Abonnement. Man muss ihn sich immer wieder neu hart erarbeiten oder, wie gerade auch rüberkam, erkämpfen. Und zurücklehnen und ausruhen, das ist keine Managementaufgabe.
So klang Rupert Stadler, der langjährige Vorstandsvorsitzende der Audi AG, zu seinen besten Zeiten. Als er im Chefbüro saß und nicht im Knast, als er ein gefragter Interviewpartner für die Medien war und nicht der Gesprächspartner für den Staatsanwalt. Stadler war ein erfolgreicher Manager mit allen Attributen, die man zu dieser Zeit dafür braucht. Er war effektiv, er war schnell und wenn es sein musste, dann war auch das kaltblütig und immer optimistisch, das ja schon aus Prinzip.
Ich bin immer Optimist, ich bin Berufsoptimist, denn ich sage, aus jeder Krise kann man eine Chance holen. Wir tun das und wenn ich das nicht bin, als Chef eines Unternehmens, dann strahlt es falsch ab in die Organisation.
Ein Kämpfer aus dem Kommando Martin Winterkorn und dann der plötzliche Absturz. Die Tagesschau am 18. Juni 2018 meldet das Folgende.
Im Zusammenhang mit der Abgasaffäre ist Audi-Chef Stadler am Morgen festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft München begründet die Untersuchungshaft mit bestehender Verdunklungsgefahr. Sie wirft dem Manager Betrug und Falschaussage vor. Stadler soll von Abgasmanipulationen bei Audi gewusst, aber dennoch hunderttausende Dieselfahrzeuge auf dem europäischen Markt verkauft haben.
Die Verhaftung, die grüne Häftlingskleidung. Der Verdacht, beim Dieselbetrug vertuscht zu haben. So sprach denn der Oberstaatsanwalt über einen Mann, der von der obersten Treppe der Deutschland AG direkt ins Kellerverlies gepurzelt war.
Im Rahmen der Durchsuchung haben sich konkrete Hinweise für die Staatsanwaltschaft ergeben, dass der Beschuldigte auf Beweismittel, das heißt möglicherweise auf andere Beschuldigte, auf Zeugen oder auf sonstige Beweismittel, in unlauterer Weise einwirken könnte.
Fast 4 Monate lang saß der Audi-Boss im Sommer 2018 in Untersuchungshaft, verlor anschließend alles, was bis dahin sein Leben war. Das Chefbüro, die Sekretärin, den Dienstwagen, den Fahrer, den Bonus und am schlimmsten die Reputation. Vorträge über das Einmaleins des Managers hat er seitdem nicht mehr gehalten. Eigentlich schade. Denn der neue Rupert Stadler hätte uns wahrscheinlich mehr zu sagen als der alte. Gestern sprach er zum ersten Mal vor Gericht. Und was er da erzählte, war der ganz normale Wahnsinn eines Managers. Der auch dann ein Wahnsinn bleibt, wenn nahezu alle Manager genau so leben. Bis zu 200 E-Mails berichtete Stadler täglich, seien in seinem Sekretariat eingegangen. Den großen Teil davon hat er natürlich nie gelesen. Wesentliche Entscheidungen seien im 10-Minuten-Takt gefallen, Termine ständig verschoben, gekürzt, abgesagt worden. Für Nachdenklichkeit blieb da keine Zeit. In seinem Büro in Ingolstadt sei er nur ein paar Stunden pro Woche gewesen. Klar, immer unterwegs, eng getaktet, auf dem Sprung. Und wenn der Chauffeur so einen wie Rupert Stadler gefragt hätte, wohin, dann hätte er mit gutem Gewissen antworten können, aber das ist doch völlig egal, ich werde überall gebraucht. Kurz und gut, Stadler war das Kind seiner Zeit. In Deutschlands Vorstandsetagen sitzen ganz viele dieser Rupert Stadlers. Den Widerspruch eines Mitarbeiters haben sie und hatte auch er nie gehört und vielleicht auch gar nicht hören wollen. Stadler vor Gericht, Zitat, tarnen und täuschen, war über einen langen Zeitraum hinweg Teil einer Arbeits- und vielleicht auch einer Angstkultur. So blickt Stadler auf sich und sein Berufsleben zurück. Dann ist das doch vielleicht die Lehre, die für alle Top-Manager bleibt. Diese Arbeits- und Angstkultur ist die Brutstätte vieler Skandale, nicht nur bei VW. Und genau darüber, über diese Kultur, die das Böse hervorbringt oder zumindest doch befördert, könnte der neue Rupert Stadler jetzt befreiter und vielleicht auch geläutert sprechen. Ich jedenfalls würde ihm gerne dabei zuhören. Nicht mit Häme, mit Aufmerksamkeit. unsere weiteren Themen heute Morgen. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski beschäftigt sich einmal mehr mit den offenbar ja nicht enden wollenden Höhenflügen von Tesla. Außerdem habe ich am Bodensee durchgeklingelt und mit Leonard Wilhelmi gesprochen. Leonard Wilhelmi leitet und besitzt eine Klinik, die seit über 100 Jahren auf das Heilfasten spezialisiert ist.
Wir sind nicht gemacht, um dreimal am Tag zu essen bis ans Ende unseres Lebens, sondern wir folgen auch bestimmten Nahrungsrhythmen und das Intervallfasten zeigt eigentlich vor allem eins, es zeigt Ihnen wieder Ihren wahren Hunger.
Und wir müssen im Rückspiegel der Popmusik unseren verschwommenen Blick auf die Beatles noch einmal nachschärfen. Fast jede Religion kennt das Fasten. Durch das Christentum weit verbreitet hierzulande ist natürlich die traditionelle Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostersonntag. Aber im Moment fühlt sich irgendwie jeder Tag ein bisschen wie Aschermittwoch an. Zeit also, dass wir uns auch in diesem Podcast den wirklich wichtigen Dingen zuwenden. Den Saftkuchen, dem Müßiggang und dem Fasten. Und jemand, der sich mit diesem Thema bestens auskennt, ist Leonard Wilhelmi. Seine Familie, die auf Otto Buchinger zurückgeht, dem Erfinder des modernen Heilfastens, widmet sich seit über 100 Jahren, also seit doch immerhin jetzt 4 Generationen, diesem Thema, dem Heilfasten, und betreibt seit 70 Jahren eine Klinik dafür in Überlingen am Bodensee und noch eine weitere in Marbella. Und Leonard Wilhelmi, der hat diese Heilfastenklinik am Bodensee von seinem Vater Raimund Wilhelmi im Alter von 31 Jahren übernommen. Und jetzt ist er 33 Jahre alt und hat seine erste Bewährungsprobe als Firmenchef hinter sich. Mal hören, was er uns zu sagen hat über das Heilfasten in Zeiten wie diesen. Einen schönen guten Morgen an den Bodensee. Einen fröhlichen guten Morgen, Leonard Wilhelmi.
Einen schönen guten Morgen nach Berlin. Hallo.
Herr Wilhelmi, für viel Geld gibt es ja bei Ihnen in den Kliniken vor allem nichts zu essen. Ist Fasten nicht eins der ganz wenigen Angelegenheiten, die man ganz mit sich alleine ausmachen und dann auch durchziehen kann?
Ja, jeder Mensch kann fasten. Wir sind natürlich eine spezialisierte Fachklinik fürs Fasten. Das heißt, wenn Sie das volle Programm, das heißt eine ärztliche Betreuung, eine Pflegebetreuung, Therapeuten, Sportlehrer und das ganze Programm haben wollen in einem Setting, was 4 bis 5 Sterne hat, dann sind Sie bei uns richtig. Fasten können Sie aber natürlich, wie Sie gesagt haben, überall, auch zu Hause oder auch zum Beispiel im Intervallfasten.
Intervallfasten ist das, was ja heute die meisten meiner Wahrnehmung nach tun. Das heißt ja morgens früh nichts essen und abends spät auch nichts essen, sondern irgendwo nur so in der Mitte des Tages. Ist das eine erfolgversprechende Geschichte eigentlich? Kann man sich damit Klinikaufenthalte sparen?
Gott sei Dank nicht, aber Sie können...
Da spricht der Unternehmer.
Ja, da spricht der Unternehmer, aber auch der praktizierende Intervallfaster in mir. Und zwar ist das eine Ernährungsstrategie, die sozusagen Sie wieder in Einklang bringen soll mit Ihrem natürlichen Essverhalten. Wir sind nicht gemacht, um dreimal am Tag zu essen bis ans Ende unseres Lebens, sondern wir folgen auch bestimmten Nahrungsrhythmen und das Intervallfasten zeigt eigentlich vor allem eins, es zeigt Ihnen wieder Ihren wahren Hunger. Und manche lassen lieber das Frühstück weg oder manche das Abendessen, das hängt von Ihrem ganz persönlichen Tagesablauf ab, aber Sie können dadurch wieder einmal am Tag quasi in diesen Fastenstoffwechsel rein für ein paar Stunden.
Aber was ist mein wahrer Hunger? Manche Leute haben das Gefühl, dass sie ständig Hunger haben. Es gibt Tiere, die futtern den ganzen Tag. Was ist daran falsch?
Ja, also da sprechen Sie eine ganz interessante Frage an, und zwar der Unterschied zwischen Appetit und Hunger. Mhm. Wenn Sie sich erinnern, als Sie Schüler waren und die letzte Stunde vor der Pause gegongt hat, dass Sie dann einen ganz, ganz tiefgreifenden Hunger verspürt haben, so ein Grummeln im Bauch und einen substanziellen Hunger. Das ist der wahre Hunger. Wenn Sie aus dem ICE aussteigen und am Kiosk vorbeilaufen und es sind ganz viele Angebote in der Essensauswahl, dann ist das meistens eher Appetit, wenn man dann was, einen Snack. Ja. Und die Unterscheidung ist ganz wichtig beim Intervallfasten. Man sagt, nach 14 Stunden ist die letzte Reserve in der Leber verbraucht und dann kommen sie quasi in den Fastenstoffwechsel. Und das Intervallfasten ist genau das. Sie sind dann mehrere Stunden am Tag in diesem Fastenstoffwechsel drin, aber nicht für längere Zeit wie hier bei uns in der Klinik, sondern eben nur für kurze Zeit am Tag. Das heißt, sie machen einen kurzen Fastenintervall pro Tag.
Und das bringt dann auch was, wenn ich das wie lange durchziehen muss?
Das bringt was. Also es gibt mehrere Studien, die gezeigt haben, dass sie dadurch zum einen Gewichtsreduktion herbeiführen können. Sie können ihren Blutdruck wieder in Einklang bringen. Also sie können ganz viele Sachen erreichen durch das Intervallfasten. Es kommt aber natürlich auf die Disziplin bei Ihnen an, auf die Dauer und zum Beispiel auch auf den Sport, den Sie nebenbei noch machen.
Ihr Urgroßvater, der Gründer der Klinik am Bodensee, Otto Buchinger, war ja nicht nur Marinearzt, sondern auch Quäker, also ein sehr religiöser Mensch. Er hat sich dem Fasten ja nicht nur als Arzt gewidmet, das fand ich spannend, wenn man sich mit seiner Biografie beschäftigt, sondern auch aus einem spirituellen Gedanken heraus. Er hat an die Seele gedacht und weniger an den Bauch. Ist diese, Poetik des Fastens bei Ihnen noch präsent oder ist das Teil des Familienerbes, das abgelegt wurde?
Wir haben uns im letzten Jahr, 2020, war das 100-jährige Jubiläum des ersten Fastenpatienten, der nach der Buchinger-Methode behandelt wurde. Das heißt, wir sind weit in die Vergangenheit zurück und haben uns gefragt, was ist denn noch übrig von dem Gedankengut von Otto Buchinger? Und diesen Prozess, den Sie beschreiben, dass man durch das Fasten eine Art innere Einkehr herbeiführen kann, dass man sich sozusagen fragt, bin ich in der richtigen Stadt, habe ich den richtigen Beruf, die richtige Partnerschaft? Diese Fragen kann man sich im Fasten hervorragend stellen und wir haben hier zahlreiche Beispiele auch von Gästen, die nach einer Fastenkur bei uns ihr Leben wortwörtlich auf den Kopf gestellt haben. Und diese Grunderfahrung von Otto Buchinger, sozusagen nicht nur körperlich zu fasten, sondern auch einen geistigen Prozess zu durchlaufen, die ist noch sehr präsent hier.
Wie kam Ihr Urgroßvater eigentlich darauf?
Als Arzt hatte er, als er an einem Rheuma erkrankt ist, an einer Arthritis, also die Gelenke waren sozusagen völlig immobil, er war im Rollstuhl. Und er hat alles versucht, was die Medizin zu bieten hatte zur damaligen Zeit und nichts hat gewirkt. Er war ein hopeless case und ein Freund von ihm empfahl ihn, doch mal zu fasten. Und zu der Zeit zwischen den Weltkriegen fasteten quasi alle. Es gab nicht viel zu essen, aber er hat es dann trotzdem versucht und hat dann nach seiner ersten Fastenkur, schreibt er in seinem Tagebuch, er konnte die Glieder wieder bewegen wie ein junger Rekrut und diese Fastenkur hat ihm Leib und Existenz gerettet, also den Körper geheilt, aber es hat ihm auch gezeigt, wo er hin soll in seinem Leben.
Ich habe von ihm den Satz mir gemerkt, während des Fastens geht's dem Körper gut, aber die Seele hungert. Ich habe den Satz nicht ganz verstanden, erklären Sie ihn mir.
Ja, also der Körper wird ja im Fasten, also man ernährt sich ja quasi nicht mehr von extern, sondern man mobilisiert die eigenen Fettreserven und in der Zeit muss sozusagen von außen der Geist genährt werden. Das heißt, wir sprechen hier bei uns in der Klinik von der Hygiene des inneren Menschen und dazu gehört, dass man ausreichend gute Literatur liest, dass man Musik hört, dass man anregende Kunst von den Wänden zu einem sprechen, dass man Begegnungen auch zulässt hier von Leuten, die einen inspirieren können. All diese Sachen pflegen wir natürlich weiter hier und die Legende besagt, dass Otto Buchinger die Sprechstunden teilweise auf den Zimmern der Gäste gemacht hat, um zu schauen, was sie lesen und sozusagen das Abbild ihrer Seele zu sehen.
Das heißt also, auch in der heutigen Zeit würden Sie dazu raten, das Fasten zu verbinden, um diesen Zustand von Bedürfnislosigkeit zu befördern, die Handys beiseite zu legen, den Laptop zuzuklappen und diese Leere im Magen nicht zu füllen mit dem Überangebot des Internets?
Absolut. Also das Internet und die digitalen Devices, also Handy, iPad, sind eine große Herausforderung für uns hier. Früher konnte man einfach an der Rezeption sagen, bitte stellen Sie meine Anrufe nicht durch. Und heute nehmen Sie Ihren Alltag ja quasi mit. Das digitale Fasten kriegt bei uns eine immer größer werdende Dimension. Denn die Menschen stellen natürlich fest, dass wenn man jede Minute der Stille, der teilweise auch vielleicht mal in der Langeweile mit der Nutzung des Handys verbindet, dass dann nicht diese Ruhe einkehrt, die man eigentlich braucht. Deswegen haben wir hier ein...
Im Gegenteil, dann entsteht doch genau dieser Zustand des Gehetztseins, wo das Essen dann schon wieder fast Teil eines Rituals wird, so nebenbei. Viele verbinden ja das eine mit dem anderen und dann ergeben sich ja auch diese kumulierenden Effekte.
Bei uns muss jeder, der anreist, ein Formular unterschreiben, dass er sein Handy nur auf dem Zimmer nutzt und im öffentlichen Raum nicht telefoniert. Und wir versuchen das auch einzuhalten. Zum Beispiel auf unseren Wanderungen, die wir organisieren, haben wir striktes Handyverbot und das ist definitiv eine Herausforderung.
Verstehe. Nun ist ja im Geschäftsleben und Sie sind Betriebswirt und nicht wie der Gründer der Buchinger Klinik, nicht Marinearzt, sondern Betriebswirt. Nun ist ja im Wirtschaftsleben eigentlich nicht Fasten, sondern Wachsen, also Expansion das Ziel. Ist für Sie als noch junger Unternehmenschef, der vom Vater das übernommen hat, ist für Sie die Expansion der Kliniken, möglicherweise auch die Expansion in Produktbereiche hinein, Abnehmprodukte, Kosmetika, ein Ziel?
Also wir denken natürlich ganz klar auch an Expansion. Die Frage ist natürlich nur, wie wächst man? Wie definiert man Wachstum? Ist es ein qualitatives Wachstum am Standort? Ist es eine Expansion auf neue Standorte? Die Zeit dafür ist definitiv reif, denn das Fasten fristet nicht mehr ein Dasein in einer Nische, sondern ist mitten in unserer Gesellschaft angekommen und ist, man kann sogar sagen, im Mainstream angekommen. Für uns als Familienunternehmen denken wir natürlich auch in langen Abschnitten. Das heißt, für uns ist jetzt erstmal Covid, ist erstmal Pandemiebewältigung an der obersten Tagesordnung. Wir wachsen aber jetzt ab der diesjährigen Fastenzeit auch ins Digitale rein. Das heißt, wir möchten die Erfahrung aus der Pandemiezeit nutzen, unseren Gästen und den Leuten, die interessiert sind an Buchinger Wilhelmi, eine Möglichkeit geben, auch von zu Hause sich betreuen zu lassen. Und das wird neu sein.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch bei Ihnen, Herr Wilhelmi, und wünsche Ihnen für dieses Jahr alles erdenklich Gute.
Herzlichen Dank, Herr Steigert. Das wünsche ich Ihnen auch.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Bei der Union geht's ziemlich rund und mein Kollege Gordon Ripinski ist jetzt bei mir, der Vize-Chefredakteur von The Pioneer. Schönen guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor.
Ihr schaut euch ja die Kräfteverhältnisse in der CDU an, vor diesem zumindest ja historischen Parteitag. Gestern hattet ihr einen Blick auf Nordrhein-Westfalen geworfen, als größtem Bundesland, ein ganz entscheidender Staat, der bei der Auswahl des womöglich auch Kanzlerkandidaten eine Rolle spielt. Und heute geht es um welches Bundesland?
Heute geht es um den nächsten Battleground State im Kampf um den CDU-Vorsitz. Das ist Baden-Württemberg, der zweitwichtigste Delegiertenverband. 153 Delegiertenstimmen gibt es am Samstag, also mehr als 15%.
Und die Baden-Württemberger haben einen klaren Favoriten, vermute ich.
Genau, Baden-Württemberg, das ist der heimliche Heimatlandesverband von Friedrich Merz. Zwei Drittel ungefähr, 100 Delegierte in etwa haben wir recherchiert, werden dort für Friedrich Merz stimmen und für Norbert Röttgen und für Armin Laschet. Besonders sieht es dort gar nicht gut aus.
Warum gerade Baden-Württemberg und Friedrich Merz, der ja eigentlich aus dem Sauerland und damit aus Nordrhein-Westfalen stammt?
Ja, das liegt natürlich an der eher konservativen, liberal-konservativen, wirtschaftsnahen Ausrichtung von Friedrich Merz. Die Konservativen, die CDU im Südwesten, das sind natürlich echte Unternehmer, die finden sich bei Friedrich Merz am ehesten wieder. Und Armin Laschet und Norbert Röttgen haben nicht überzeugt bisher.
Und wer von den beiden, Röttgen oder Laschet, steht trotz alledem eher vorne? Auf Nummer 2 oder 3 dann eben?
Nach unseren Recherchen ist tatsächlich Norbert Röttgen noch ein bisschen vor Armin Laschet. Wir haben ungefähr 30 Stimmen für Norbert Röttgen ausgemacht und ungefähr nur 20 für Armin Laschet. Das kann sich natürlich in einem zweiten Wahlgang nochmal ändern. Aber am Anfang sieht es tatsächlich so aus, dass Armin Laschet, der vermeintliche Favorit, dort nur als Dritter ins Rennen geht.
Und der für mich berühmteste, zumindest in der Gegenwart, berühmteste Baden-Württemberger, Wolfgang Schäuble, ist verdächtig ruhig in dieser Runde. Beim letzten Mal, wir beide erinnern uns, als es um AKK gegen Merz ging, hat er noch für den Friedrich Merz das Wort erhoben, diesmal schweigen.
Ja, Wolfgang Schäuble ist ruhig, aber seine Präferenz hat sich nicht geändert. Er unterstützt Friedrich Merz und das liegt natürlich auch daran, weil beide etwas eint, Friedrich Merz und Wolfgang Schäuble, nämlich die Antipathie gegenüber Angela Merkel. Also, Wolfgang Schäuble bleibt bei Friedrich Merz.
Weitere Details gibt's, wie ich euch kenne, im Hauptstadt-Newsletter auf thepioneer.de.
So ist es.
Vielen Dank, Gordon.
Danke, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
In einer Woche ist die Amtseinführung von Joe Biden. Aber an der Wall Street wird nicht so sehr über Biden und Trump gesprochen, sondern vielmehr über Elon Musk. Warum? Das bespreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Die Tesla-Aktie, sie steigt und steigt und steigt. Und viele wundern sich, aber noch mehr greifen zu, wissend, dass da ja heftig spekuliert wird. Wie, Sophie, siehst du die Sache? Ist das eine Blase und wo steht diese Tesla-Aktie überhaupt?
Ja, die Tesla-Aktie hat gestern mit plus 5% auf etwa $850 geschlossen. Und natürlich ist das ziemlich teuer. Ich glaube, das ist Elon Musk langsam selbst nicht mehr geheuer. Er hat da mal sowas fallen gelassen, dass die Aktie eben sehr teuer geworden ist. Ob das jetzt eine Blase ist, wissen wir eigentlich erst, wenn sie platzt. Aber Shortseller haben schon viel Geld damit verloren, gegen die Aktie zu wetten. Der Grund für das aktuelle Plus ist ein glühendes Rating der Bank of America bzw. ein neues Preisziel. $900, sagen sie, wird die Aktie kosten in 12 Monaten. Das sind 8% plus. Gar nicht so viel für die Tesla-Aktie, denn die ist in den letzten 12 Monaten um 750% gestiegen. Die Theorie der Bank of America, ein Kreislauf aus steigenden Aktienpreisen, der Finanzierung von mehr Werken, steigender Produktion und wieder erneut steigenden Aktien. Und das immer so weiter. Hinzu kommt, als neue Komponente des S&P 500 mussten Fonds, die den S&P abbilden, Tesla-Aktien kaufen. Und ich meine natürlich, Tesla ist Vorreiter in Elektrofahrzeugen und lässt die traditionellen Unternehmen alt aussehen, die Autobauer. Und sie sind ja auch mehr als ein Autohersteller. Daher ist Tesla natürlich schon ein beeindruckendes Geschäft, das enorm Wachstumspotenzial hat. Also es könnte sein, ein Fall von gutem Geschäft, schlechten Aktien. Denn der Druck könnte natürlich aus der Reihe der institutionellen Investoren kommen, die Tesla jetzt eben alle gekauft haben oder kaufen mussten. Wenn die jetzt reihenweise bald Aktien abstoßen, dann geht es natürlich wieder nach unten mit der Aktie. Ich glaube, dass die Aktionäre eine Achterbahnfahrt erleben könnten in den nächsten Monaten.
Und Tesla-Chef Elon Musk hat mit einem einzigen Tweet einer anderen Aktie plötzlich zu einem raketenhaften Anstieg verholfen. Naja, und der Witz ist, das war ein Riesenmissverständnis. Er hat die falsche Aktie empfohlen. Was ist das, Sophie, für eine irre Geschichte? Bitte erzähl sie uns.
Musk hat mal wieder Chaos angerichtet mit einem Tweet. It's just not getting old. Er schrieb am 7. Januar nur zwei Worte auf Twitter. Use Signal. Damit meinte er einen Messenger, eine App, eine Art sichere Variante von WhatsApp. Nur die Anleger, die haben dann massenweise Geld in Signal Advance gepackt. Die haben nichts mit Signal zu tun. Es ist ein kleines Unternehmen in Texas, die Geräte herstellen, die gewisse Gesundheitsprobleme eines Menschen überwachen. Die Aktie von ihnen ist um mehr als 400% gestiegen nach der Aktion, von 60 Cent auf $38,70. Nachdem das aber bekannt wurde, dass es eben nicht das Signal ist, das Musk meint, da gab es eine Pressemitteilung zu von Signal Advance, ist die Aktie um etwa 75% gefallen, lag gestern bei Schluss noch auf $10. Irgendwie wäre es Ihnen ja zu wünschen gewesen, dass es keinem auffällt, aber $10 im Vergleich zu 60 Cent, aufgebaut auf überhaupt gar nichts, das ist natürlich immer noch nicht schlecht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir vor lauter schlecht gelaunten Corona-Nachrichten die guten Nachrichten lieblos übergehen. Zum Beispiel die Tatsache, dass es auf Helgoland einen Geburtenrekord gibt. Und zwar einen Geburtenrekord beim größten deutschen Raubtier, der Kegelrobbe. 652 Robbenbabys sind in dieser Saison bis gestern zur Welt gekommen. Das hat der Verein Jordsand gezählt, der sich um die Tiere auf Helgoland kümmert und die einst bedrohte Tierart schützt. Auf der Düne vor Helgoland, wo die Robbenmütter ihre Babys bekommen, sei es zeitweise richtig eng geworden, bis zu 38 Geburten pro Tag. Donnerwetter. Jetzt müssen nur noch die Menschen an der Küste nachziehen. Es wäre doch ein Segen, nicht nur, aber auch für die Rentenkasse. Los geht's also, liebe Nordfriesen, Aktion Kegelrobbe.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man dachte, man hätte von den Beatles nun wirklich alles gesehen, gehört, gefühlt. Aber das stimmt gar nicht. bald erscheint eine neue, eine abendfüllende Dokumentation namens Get Back über die Fantastischen Vier aus Liverpool. Und diese Dokumentation, die hat aus 56 Stunden noch unbekanntem Filmmaterial das Beste extrahiert. Und niemand Geringeres als der Kultregisseur Peter Jackson aus Neuseeland, der ja auch Der Herr der Ringe als Trilogie gedreht und produziert hat, steckt hinter diesem Projekt. Er veröffentlichte jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack für uns, die wir neugierig sind. Ein Vorgeschmack auf das, was da im kommenden Sommer in die Kinos kommen soll.
Hi everybody, especially any Beatles fans who are watching this. This is Peter Jackson. So here we are. We've got 56 hours of never before seen Beatles footage. And it's great stuff. We thought it was a good time to give you a little sneaky preview.
Und was man dann da sieht, sorgt für Gänsehaut. Denn entgegen der langläufigen Meinung der Beatles-Biografen haben die vier bei der Produktion ihrer letzten LP, Let It Be, keineswegs nur mürrisch und zerstritten aufeinander gehockt. Im Gegenteil. Man sieht da vier junge Männer. Und naja, man kann das gar nicht anders sagen, die einen unfassbaren Spaß haben an dem, was sie da gerade tun. Kindisch, verspielt, mit unendlicher Liebe zur Musik. Da intoniert George Harrison zum Aufwärmen einfach mal eben eine aktuelle Zeitungsmeldung über sich und Ringo Starr.
Beatle George Harrison above is due in court here today to answer assault charges. Harrison is accused of assaulting a photographer last May, as he and Beatle Ringo Starr left a nightclub.
Die Jungs singen ihre Texte aus Spaß mit zusammengekniffenen Zähnen. Und John und Paul zoffen sich lustvoll ironisch mit dem Tontechniker.
Don't interrupt the stars when they're recording. Hey, hey. We're bloody stars, you know.
Don't come in,
Sheik. And now your host for this evening, the bottle.
Wie gesagt, dieser Film zeigt ein anderes Bild der Band, die bei den Aufnahmen zu ihrem letzten Album Let It Be eigentlich schon vor der Trennung stand. Aber vielleicht ließ sich ja gerade deshalb nochmal so unbeschwert und befreit aufspielen, weil man eben wusste, dass hier eine Musikepoche, etwas Magisches, gerade zu Ende geht. Die Beatles haben ihr Auseinanderbrechen zelebriert. Und vielleicht wohnt ja nicht nur allem Anfang, sondern auch allem Ende ein Zauber inne.
Let it be, let it be.
Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten, einen versöhnlichen Start in diesen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be.
And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of you.